Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
Heute geht es um eine Begriffsdefinition, die bei uns im Verlag aufgetaucht ist. Und über das, was wir heute sprechen, ich glaube, das lässt sich auch auf ganz viele Produkte und Dienstleistungen übertragen.
Ja, also es war sehr lustig, als wir das heute sozusagen besprochen haben, ja. Das wird eines unserer nächsten Themen sein, was wir besprechen, ja. Aber ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Kahneman, ja. Sagt vielen was. Nobelpreisträger Daniel Kahneman hat das Buch geschrieben, Schnelles Denken, Langsames Denken. Und der spricht in seinem Buch von einem Bias, ja. Es gibt also verschiedene Arten von Bias, weil im System 1 arbeitet sehr schnell, automatisch, unbewusst, emotional. Also es sind so unsere spontanen Entscheidungen. Und System 2, wie Kahneman das nennt, ist halt langsamer, das ist anstrengender, weil es logisch funktioniert. Du musst ja überlegen, was hat das für Konsequenzen und so weiter. Und deswegen ist halt System 2 von Natur aus träge und ist delegiert, so schreibt es jedenfalls Kahneman in seinem tollen Buch, viele Entscheidungen an das System 1, was allerdings deutlich fehleranfälliger ist, weil es eben blitzschnelle Antworten liefert, die aber leider oft irrational sind, ja. Und er hat ein schönes, kennst du dieses Visi-Vic-Prinzip von früher, was es ja heute noch gibt? What you see is what you get. Kennst du das noch?
Also ausgesprochen kenne ich es, ja.
Okay, also Visi-Vic, also praktisch W-Y, ja, S-I-G, ja. What you see is what, egal, die Abkürzung hat nicht ganz gestimmt. Das war, als es rausgekommen ist, die ersten Programme auf dem Computer. Früher hat man halt Word, also Dateien geschrieben und hat dort eingetragen, das ist eine Überschrift, aber man hat nicht gesehen, wie die Überschrift ausgesehen hat. Und Apple hat das eingeführt und Adobe hat das eingeführt und irgendwann kam dann auch Microsoft mit diesem What you see is what you get. Also wenn ich sage, mach mir hier eine Überschrift, dann ist die Überschrift groß in 16 Punkt und fett, ja, so. Und es, wenn ich es ausdrucke, ist es auch genau so und nicht anders. So, und Kahneman nennt das YSIAT-Prinzip, also W-Y-S-I-A-T-Y-Prinzip, nämlich what you see is all there is. Also alles, was du siehst, ist nur das, was da ist. Ja? Und das ist die Ursache für diese kognitiven Verzerrungen. Also kognitive Verzerrung, das sind diese Bias-Effekte, die uns dazu führen, voreilige oder unvollständige Ideen zu liefern. Ja. Und da gibt es schöne Effekte, also schöne Beispiele dazu. Also ich sag mal, wir machen ja nicht nur vom Verlag her so ein bisschen kleine Lernstunde. Also unser Gehirn liebt natürlich Recht zu haben. Ja. Also, und wir suchen automatisch Informationen, die unsere bestehende Meinung unterstützen, ja. Und das ist so spannend, was dann passiert. Also wenn du zum Beispiel glaubst du daran, dass man bei Vollmond schlechter schläft, wie bei anderen Nächten?
Nein.
Wenn du dran glauben würdest, dann passiert Folgendes in deinem Gehirn. Nämlich in den Vollmondnächten, in denen du schlecht schläfst, wirst du dich dran erinnern. In den vielen Nächten, wo du bei Vollmond hervorragend geschlafen hast, blendet dein Gehirn das komplett aus. Weil die Daten nicht in die vorgefertigte Geschichte, in das BIOS reinpassen. Ja? Das heißt, du siehst die Dinge, die deine Meinung bestätigen und die, die deiner Meinung widersprechen, die siehst du gar nicht. Das blendet Gehirn aus, da kann auch niemand was für, ja. Das ist immer ganz wichtig. Oder der Ankereffekt, ja. Auch ein Beispiel aus der Praxis, ja. Keine Ahnung. Du gehst auf den Flohmarkt und siehst irgendeine alte Uhr und sagst, oh, die ist ja hübsch, wenn du so auf so alte Sachen stehst, mal als Beispiel. Und sagst du, ja, dafür will ich 500 Euro. Und die Uhr ist in Wirklichkeit nur 50 Euro wert, aber dein Gehirn speichert 500 Euro als Anker ab, ja. Und dann handelst du mit dem und nachher gehst nach Hause und freust dich wie ein Schneekönig, weil du auf 250 Euro runtergehandelt hast, ja. Weil du hast das Gefühl, ein fantastisches Schnäppchen gemacht zu haben. Allerdings war die Uhr nur maximal 50 Euro wert, ja. So, das ist so dieser Ankereffekt. Oder Verfügbarkeit. Das ist auch geil. Das ist ja das, was oft genutzt wird auch, ja. Also zum Beispiel Flugangst, ja. Obwohl die Fahrt im Auto statistisch gesehen viel gefährlicher ist als der Flug, ja, steigen die Leute entspannt in den Wagen, aber im Flugzeug, wenn sie im Flugzeug sitzen, bricht in der Schweiz aus, ja. Finde ich irre, weil eben das, die Verfügbarkeit, das machen wir nicht oft und damit sind die Dinge halt weiter weg, ja. Und als letztes Beispiel aus dem Buch, ich sag, du merkst, ich bin großer Fan, ist dieser Framing-Effekt, ja. Also wenn du sagst, die Überlebensrate bei diesem Eingriff liegt bei 90%, dann würden die meisten zustimmen, ja. Wenn du allerdings sagst, die Sterblichkeitsrate bei diesem Eingriff liegt bei 10%, bist du sofort einmal alarmiert und sagst, um Gottes Willen, ja, will ich nicht, ja. Mathematisch ist das natürlich identisch, ja. Und das sind bemerkenswerte Dinge. Und warum kommen wir heute drauf? Weil eine Mitarbeiterin von uns gesagt hat, wir haben einen Autoren-Bias. Und das stimmt, wenn wir so hingucken, ja. Also zum Beispiel der Status-Bias, ja. Der Halo-Effekt, wie man es auch nennen könnte. Das ist das Phänomen, dass wir Werke von Personen, von denen wir bereits einen positiven Eindruck haben, also die wir mögen oder bekannte Namen haben oder das beurteilen wir ganz unbewusst halt viel positiver, wollender, wie von Autoren, die wir halt nicht kennen. Ne? Es gibt zum Beispiel so ein Experiment, da haben Forscher ein Manuskript eingereicht, das angeblich von einem Nobelpreisträger beziehungsweise von einem unbekannten Doktoranden gemeinsam verfasst wurde. Wussten die Gutachter, dass der Nobelpreisträger beteiligt war, empfahlen 77% die Publikation, stand hingegen nur der Name des unbekannten Autors draus. Beim exakt demselben Text stimmt nur 35% zu. Irre.
Verrückt.
Irre,
ja. Das ist also. Ja, aber ich glaube, da ist keiner frei von.
Nein.
Das ist natürlich,
nein.
Weil wir logischerweise, ja, wenn wir etwas mögen, dann sind wir automatisch, ja, manipulierbar. Das ist einfach so.
Ein mäßiges Manuskript von einem Bestsellerautor wird meistens viel, viel besser bewertet und weniger streng lektoriert als ein hervorragendes Manuskript von einem Erstautor. Weil der berühmte Name alles überstrahlt. Das ist dieses Halo, dieser Halo-Effekt, dieser Strahleffekt. Ja. Also nur als Beispiel. Oder es gibt den Prestige-Bias. Ja.
Wobei das Learning aus so einer Geschichte ist ja letztendlich, dass du, wenn du dann zum Beispiel wenn ich es jetzt auf den Verlag wieder übertrage, ich habe einen Autor, der vielleicht auch schon erfolgreich war, vielleicht schon einen Spiegel-Bestseller hatte. Das heißt, bei dem nächsten Buch muss ich letztendlich genauer hinschauen.
Ja, wir müssen deutlich genauer hinschauen. Wobei ich glaube, bei uns ist es nicht ganz so schlimm, weil wir halt, ja, wir haben jetzt einige echte Highlights. Ich darf einige Namen noch gar nicht nennen, weil wir noch den Vertrag noch nicht wasserfest unterschrieben haben. Aber egal. Also wir haben natürlich schon so ein paar Highlights, aber in der Regel, gerade im Sachbuchbereich, ja, oder ja, ich will jetzt keine Namen nennen, spielt keine Rolle. Aber wir haben halt.
Genau, keine Namen nennen.
Wir haben halt viele Autoren, die sind halt noch nicht bekannt und deswegen kommen sie zu uns, weil sie bekannt werden wollen, weil sie tolle Inhalte haben, weil sie tolle, ja, Bücher schreiben wollen und können. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt nicht so das Gefühl haben, wir gucken alle gleich kritisch an, ja, weil die alle sozusagen noch keine großen Namen haben. Vielleicht schauen wir, müssen wir mal gucken, ob bei manchen zu kritisch hin, weiß ich nicht, ja, könnte sein.
Naja gut, aber einen Blick drauf, weil das Buch soll sich ja nachher verkaufen und oft kommt ja auch jemand mit einer Vorstellung, was weiß ich, sei es von Cover, das haben wir auch schon oft erlebt, das Umfeld sagt, das Cover muss es sein.
Ja, genau.
Und wir gucken drauf und sagen, nein.
Genau, da würde ich gleich nochmal kommen, aber lass uns gerade mal darauf zurückkommen, lass uns mal bei diesem Prestige-Bias sein. Wenn ich so drüber nachdenke, fallen wir da vielleicht doch in diese Falle rein. Mir ist mal unabhängig, ob der bekannt ist oder nicht, aber wenn der heißt CEO von einem DAX-Unternehmen oder Professor oder irgend sowas oder hat bei Harvard oder Oxford studiert oder irgend sowas. Ich glaube, dann sind wir schon großzügiger und da ist Aufgabe an uns, Notiz an uns selber, auch kritischer hingucken, ja. So, was haben wir noch? Ein Publikationsbias, ja. Also, das ist die Selektion, was überhaupt verlegt wird, ja. Also, wenn sowas bisschen was positiv ist oder negativ oder sensationell oder es ist statistisch signifikant, dann ist das halt interessanter wie eine Studie, dass eine Methode nicht funktioniert. Ja, also wenn ein Autor nachweist, dass eine Studie kommt und sagt, dass das funktioniert, dann wird es öfter veröffentlicht, wenn er rauskommt und sagt, die Studie hat gezeigt, dass die Methode nicht funktioniert. Das interessiert komischerweise niemand, ja? Weil es lässt sich halt schwerer vermarkten, ja. So, aber lass uns mal so auf unsere Sachen raufkommen. Was du gesagt hast, finde ich nämlich, das ist eine der größten und wichtigsten Dinge, nämlich mit der Autoren-Bias im Sinne von Covern, ja. Also, wir haben ein Beispiel mit der Zahl auf dem Cover, ja. Die Zahl macht deswegen Sinn für den Autor, weil er sich extrem mit beschäftigt hat, ja. Es ist eine bestimmte Zahl und die hat sogar weltweit eine Bedeutung, weil die UNO da einen Hintergrund hat und sagt, das ist eine Anzahl von bestimmten Dingen. So. Wer kennt diese Studie oder diesen Erlass oder diese Formulierung der UN? Ja, ist zwar weltweit verbreitet, aber ich glaube, dass es 0,01% der Bevölkerung parat hat. So. Und der Autor sagt, der beschäftigt sich seit Jahren oder Jahrzehnten damit, oder die Autoren in dem Fall. Und die sagen, ja, da muss diese Zahl drauf. Ja, okay. Warum nicht? So. Es darf aber, weil es auch schön gestaltet ist, nichts weiteres auf das Cover drauf. Kein Untertitel, gar nichts. Und dann denke ich, ja, wenn ich jetzt als Laie im Buchhandel stehe oder auf Amazon oder Thalia oder drauf gucke und sehe ein Buch, da steht eine Zahl drauf. Eine zweistellige Zahl. Kein Untertitel, nix. Schön bunt gestaltet, künstlerisch hochwertig gestaltet. Was mache ich mit dem Buch? Also greife ich da rein und will dann wissen, was es ist? Oder?
Ja. Ich glaube eher nicht.
Wenn ich dir jetzt verrate, dass das sich um ein Kochbuch handelt, und die Idee ist klasse. Ich bin großer Fan von diesem Buch. Und die 17, so heißt das Buch, das geht darum, ich habe es jetzt vergessen, ich kriege schon gar nicht mehr zusammen, dass es diese 17, glaub, Grundbedürfnisse gibt, die in der UNO Menschenrechte oder sowas, irgendwas in der Charta da beschrieben ist. Ich krieg's gar nicht zusammen, nur mit halbem Ohr zugehört. Und deswegen sind dort Rezepte, 17 Rezepte mit Hintergrundinformationen, aus welchem Kulturkreis kommen, aus welcher Erde kommen die, was bedeuten die, warum haben die damit zu tun? Und wenn du so ein Buch schreibst, und das ist mega geworden, das Buch, ich bin großer, großer Fan, dann bist du natürlich in einem Bias als Autor drin, weil du beschäftigst dich seit Jahren damit. Natürlich glaubst du, dass jeder weiß, was 17 bedeutet, oder? Also man kann dem Autoren oder den Autorenteam ja gar keinen Vorwurf machen. Ich glaube, das würde uns beiden genauso gehen, wenn wir ein ähnliches Thema hätten, ja. Egal, mit was wir uns jetzt intensiv beschäftigen, mit Buchmarketing, mit wie baut man einen Verlag auf oder sowas, dann denken wir, naja, jeder weiß doch, was ein Bestseller ist und was die Spiegel-Bestseller ist und wie die sich unterscheidet von der Manager-Magazin-Bestsellerliste. Ja. Wir fallen genauso drauf rein, ja. Ein Autor kam zu mir und hat gesagt, ich habe schon 18 Bücher geschrieben und darunter viele Bestseller. Dann recherchiere ich und denke, da hat kein einziger Bestseller geschrieben. Ist das ein Angeber? Ja. Und dann habe ich bin da sehr direkt damit konfrontiert. Da habe ich gesagt, du, ich habe das recherchiert. Ich finde dich gar nicht als Bestseller. Ist da irgendwie, doch, sagt er. Er hat das Buch irgendwie, ich weiß das nicht mehr genau, etliche 10.000 Mal verkauft. Ja, ich weiß gar nicht, das eine sogar fast 100.000 Mal. Ich will das nicht übertreiben, aber so, denke ich, wow, das ist wirklich viel. Ja, dann hat sich herausgestellt, dass wir klassisch aneinander vorbeigeredet haben. Für ihn und für den Verlag waren, lass es mal 100.000 Bücher zu sein, sein ein absoluter Bestseller. Und das mit Recht.
Was ja auch so ist,
mit absolutem, genau. Mit absolutem Recht. Ich war, da wir uns ja intensiv mit Bestsellerlisten beschäftigen, im Sinne von Spiegel-Bestseller und Amazon-Bestseller und Manager-Magazin-Bestseller und dass auch ganz, ganz viele Autoren von uns so genauso wollen, war ich halt in diesem Bias drin. Ja, ich habe dann halt gedacht, nein, der war kein Spiegel-Bestseller, weil sich niemand dafür interessiert hat. Der Verlag und er waren glücklich, dass sich extrem viele Bücher verkauft haben. Ja. Also das, wir rutschen da immer wieder rein. Ja. Gestern hat ein Autor zu mir gesagt, da ging es auch um ein Cover, und wir machen das ja sehr, sehr intensiv. Wir gucken, wie funktioniert das Bild, das Cover als Briefmarkenbild auf Amazon, wenn es nur ganz klein ist. Wie funktioniert in der Buchhandlung? Welche psychologischen Aspekte kommen da rein? Und da war es so, da ist der Autor, liebe Grüße, er wird wissen, wer gemeint ist, auch in so ein Bias reingekommen, weil wir haben dieses Buchkonzept auf einer Veranstaltung vor 2 Jahren vorgestellt. Und er hat mich gebeten, hat einen Titel gehabt, der war nicht final, das hat auch jeder gewusst, aber der kam dem, was wie der echte Titel ist, schon sehr nahe. Ja? Und dann habe ich, du kennst mich, einfach auf die Schnelle ein Cover gemacht und habe ein Buch, was ich übrig hatte, beklebt mit diesem Cover, damit wir auf dieser Veranstaltung was zeigen können. Wohlweislich mit, guck mal, so könnte das Buch aussehen, ja, um das attraktiver zu machen. Und es kam extrem gut an. So, der Hintergrund des Covers war weiß. So, unsere Spezialistin für die Covergestaltung, die das auch studiert hat, hat sich sehr viel Gedanken gemacht. Weißer Hintergrund war bei den Gedanken natürlich nicht dabei. Was glaubst du, was passiert beim Autor? Was ist seine favorisierte Farbe?
Weiß.
Ach was. Witzig, oder? Natürlich weiß. Und wir suchen uns dann die Bestätigung. Er sagt dann, er hat das jemandem gezeigt aus seinem Familienumfeld. Und sie sagt, nee, es gefällt ihr nicht. Und dann hat er das Weiße gezeigt und er sagte, ja, das gefällt mir. Woran mag das liegen? Also es ist schon sehr, sehr witzig, ja. Aber wir haben halt eine Aufgabe. Also das ist eine riesen Herausforderung in der Kommunikation, ja. Weil es ist ja kein Fehler, was die Autoren da machen, ja. Sondern es ist einfach, und es ist auch kein Zeichen von mangelnder Kreativität oder so, ja. Es ist halt eine ganz natürliche Folge. Wir beschäftigen uns monatelang oder in dem Fall jahrelang mit dem Projekt und er hat halt immer wieder dieses weiße Buch vor Augen gehabt. Logisch, dass dem das am besten gefällt. Ja, wir werden das jetzt weiß machen, weil der Unterschied so gering ist. Das Cover ist einfach saustark, ja. Es ist, das funktioniert auch in weiß, ja. Aber er hat dann Dinge gesagt, ja, Seriosität, was ist denn seriös psychologisch? Weiß oder eher Anthrazit oder Gold oder Blau oder Werfel?
Oder ist es egal?
Oder ist es egal, ja. Genau. Also sehr, 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 sehr spannend, ja. Ein Buch ist kein Kunstwerk, das verstehen viele nicht, sondern, also viele haben so eine Idee und dann muss das gemacht werden. Es ist ein Kommunikationsdesign. Das ist ein Unterschied, ja. Also die Aufgabe ist es, in ganz, ganz kurzer Zeit, ultra kurz, ja, wenige Sekunden, dem Betrachter eine Orientierung zu geben. Um was geht's? Interesse zu wecken, den richtigen Leser anzusprechen und so weiter. Es muss nicht jede Facette des Inhalts des Buches erzählt werden.
Also wir können hier eine ältere Folge des Unternehmer Academy Podcasts empfehlen, wo wir ausführlich über Webseiten gesprochen haben.
Ja, genau.
Weil es ist die gleiche Situation.
Das stimmt hundertprozentig. Es ist die gleiche Situation. Ganz, ganz oft stimmt hundertprozentig bei Webseiten, bei Buchseiten. Immer das Gleiche, ja. So, und der Verlag muss, wenn wir es richtig machen, immer ganz bewusst die Rolle eines unbedarften dritten Außenstehenden einnehmen. Nur dann funktioniert es gut, ja. Und das ist halt nicht die Rolle des Autors. Das ist etwas konfliktbeladen, dieses Thema, ja, immer wieder. Und wir betrachten halt das Buch nicht mit dem Wissen des Autors, sondern aus den Augen des Marktes, ja. Und das führt halt manchmal zu Entscheidungen, die der Autor, ja, nicht mag oder die ihn überrascht, ja. Aber langfristig versuchen wir immer, das Buch so zu transportieren, dass es halt langfristig erfolgreich ist, ja. So, ich fand das halt sehr schön mit dem Autoren-Bias. Vielleicht schicken wir dem Kahnemann mal hin, dass das, aber das weiß er wahrscheinlich, dass das in jeder Branche und in jedem Thema da ist, ja.
So. Naja, ich muss halt sofort entscheiden können, betrifft mich das Thema, und wenn ich das nicht sehe, bin ich halt schon, wenn wir jetzt in Büchertischen denken, bin ich schon am nächsten Tisch.
Genau. Das geht halt ultra schnell, das ist die Frage. So, und was ist unser Appell? Was ist die Erkenntnis aus dem, was wir jetzt gesagt haben, wie gehen wir damit um? Also, ja, mutig sein und Exposés einreichen, mutig sein und dem Verlag vertrauen, aber nicht blind. Wir kriegen auch in der Diskussion mit Autoren auch gute Argumente oftmals. Also es ist nicht so, dass alle Autoren da biasmäßig verblendet sind, in Anführungszeichen, sondern wir kriegen auch gute Impulse. Ja, stimmt, ist auch eine Blickweise, kann man so gehen. Und wenn es möglich ist, gehen wir halt wirklich auf die Wünsche des Autoren ein. In dem Fall mit dem weißen Cover. Ja, es sieht edel aus. Kann man machen. Wir haben ein paar kleine Änderungen reingemacht, ein paar Highlight-Farben. Toll, sieht klasse aus. Und wenn es irgendwie möglich ist, gehen wir auf die Wünsche des Autoren ein. Wenn wir sagen, das hast du mal gesagt, ich hoffe, ich darf dich jetzt hier zitieren, wenn das wirklich nicht kontraproduktiv ist und dem Buch nicht gut tut, aber der Autor sagt, naja, ich nehme dir die Erstauflage 1500 oder 2000 Stück ab, brauch die für den Eigenbedarf, dann darf der sein Cover drauf machen, oder?
Naja, klar, weil das wirtschaftliche Risiko ist dann, sage ich mal, gedeckt. Und das ist letztendlich ja auch eine Komponente, weil es bringt ja nur etwas, wir wollen die Welt verändern mit vielen Themen, aber wir müssen halt auch im Markt bestehen.
Genau. So, und das ist ja gar keine Einschränkung, weil ich verstehe natürlich auch ein Argument, was sehr oft von Autoren kommt, die sagen, ich muss mich doch mit diesem Buch identifizieren. Das heißt, wenn ich auf einer Lesung bin und das Buch hochhalte oder es in die Kamera halte, muss doch meine Körper, Geist, Seele, Sprache das ausdrücken, das ist mein Buch, da stehe ich hinten dran. Und das stimmt auch. Ja? Aber wenn das halt mit einem Buch ist, was der Leser nicht versteht, also mit einem Cover, was der Leser nicht versteht, was er nicht annehmen kann, der Leser muss sich auch mit dem Buch identifizieren. Ja? Und da muss man halt Kompromisse suchen, das ist nicht immer einfach. Wie gesagt, die einfachste Lösung ist, das Cover durchzusetzen vom Autor, eine hohe Eigenabnahme. Ansonsten schauen wir, was ist die beste Lösung, was ist der beste Kompromiss, dass der Autor sich noch wohlfühlt mit dem Buch, aber vor allen Dingen der Leser sagt, das ist ja mal cool, das will ich haben. Das ist genau das Buch, was ich jetzt in dem Moment gerade brauche. Und für Kompromisse braucht man Mut. Volker, hast du noch was zu sagen? Oder?
Nein.
Gut, dann würde ich sagen, bei der Diskussion mit irgendwelchen Verlagen, das betrifft ja nicht nur uns, bei dem Durchsetzen der eigenen Meinung, bei der Darstellung der eigenen Ideen, dazu braucht es Mut. Es braucht auch Mut, mal einen Kompromiss einzugehen, von seiner Meinung abzugehen. Auch dazu braucht es Mut. Und deswegen bleibt mir auch an dieser Stelle wieder zu sagen, bleiben Sie mutig.
Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.